Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Es ist Kaffeekränzchenzeit bei Coffee und Chainrings. Ich bin der T-Racer. Bei mir sind die Gäste Marc. Hallo Marc.
Guten Abend.
Natürlich Nicole.
Hallo.
Hallo Nicole. Der Reini ist dabei.
Hi, hi.
Und Ralf. Und heute haben wir einen, wie ich finde, ja, hi Ralf, ich habe dich schon wieder übergangen. Wie ich finde, ein sehr, sehr spannendes Thema dabei. Wir wollen uns unterhalten über das oder die Cape Epic. Die drei Jungs hier im Podcast haben aktiv als Teilnehmer dran teilgenommen. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her. Die Erinnerungen sind hoffentlich noch nicht allzu sehr verblasst. Nicole als Teil der Supporter-Crew war auch vor Ort in Südafrika. Und ich selbst war leider nicht vor Ort. Deswegen bin ich gespannt auf eure Geschichten, die ihr mir und unseren Zuhörern zu erzählen habt. Ja, und ich glaube, wir sollten einsteigen mit dem Beginn, nämlich der Anreise. Ihr wart alle schon vorher in Afrika und habt euch akklimatisiert. Wann wart ihr dort und was habt ihr dort gemacht, Reini?
Ja, wir sind ja praktisch zu viert angereist, also Nicole, Marc, meine Frau, also Belinda und ich, und wir sind eine Woche vorher angereist, waren in, wie hieß der Ort jetzt genau, St. Martin's?
Simonstown.
Simonstown, genau. Hatten da, ja, erstmal um uns da zu akklimatisieren, das ist in der Nähe von Kapstadt gewesen, so eine halbe Stunde, und war ein wunderschöner Ort, praktisch fast am Kap. Wir sind, hatten wirklich ein wunderschönes Haus und haben uns da eine Woche gut gehen lassen, würde ich sagen, oder?
Da ließ es sich gut aushalten, absolut. Direkt am Wasser, Berge direkt. Ich meine, es ist hügelig, sagen wir mal so, war es in der Ecke. Direkte Berge hatten wir nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wir sind angekommen, es war schön warm. Haben dann unseren Bulli abgeholt am Flughafen, unser ganzes Gepäck da reingeballert. Da kommen wir vielleicht gleich auch noch zu, was wir da so alles mit hatten. Und Cottage bezogen, Bikes zusammengebaut, hat alles gepasst, hat alles funktioniert, eine Runde gefahren. Und dann, wie Reini schon sagte, haben wir uns eine Woche akklimatisiert. Die Zeit brauchte man noch einfach. Ne? Also wir sind aus der Kälte gekommen, dann da runter. Es waren nur 26, 28 Grad, immer mit Wind an der Küste. Aber da musste man sich tatsächlich erst dran gewöhnen.
Ich habe gesehen, ihr seid vorher im Vorfeld auch schon ein paar Radtouren gefahren und da habe ich jetzt ein Bild vor Augen von Nicole. Du hattest dein eigenes Rad nicht dabei und es sah ein bisschen, naja, es sah interessant aus, das Gefährt, was du da hattest.
Ja, es war spannend. Wir hatten tatsächlich Glück, dass wir einen Bikeladen in diesem Dorf hatten. Und Belinda und ich sind dann frohen Mutes dahin und haben uns das so wie in Deutschland vorgestellt. Wir leihen uns einfach zwei Bikes, hatten beschlossen, wir nehmen E-Bikes, damit die Jungs auch noch ordentlich trainieren, beziehungsweise wir die ein bisschen scheuchen können. Es gab auch zwei E-Bikes, 26 Zoll, gefühlt von 1995. Ich kannte die Technik so überhaupt nicht. Das war so ähnlich wie beim Mofa und Roller früher. Du konntest so mit dem Griff Gas geben. Das war ganz spannend. Ja, da habe ich mich echt schwer mitgetan. Aber es hat uns ans Ziel gebracht. Reini hat dann auch Probe fahren dürfen, als wir die Bikes zurückgebracht haben. Und meinte dann nochmal, dass es gut wäre, dass wir keine Trails gefahren sind. Die haben uns mit den Rädern nämlich gespart. Oder Reini?
Ja, das war sehr. Also mit den Rädern konnte man Straße fahren und jeder Huckel war zu viel für das Rad. Also es ging eigentlich gar nicht. Von daher haben wir eine schöne Straßentour gemacht zum Kap und mehr war nicht rauszuholen aus den Rädern.
Nee.
Okay. Ralf, du warst mit Sabine vor Ort. Ihr seid aber schon vorher angereist. Ihr seid noch früher da gewesen.
Jo, wir sind 2 Wochen vorher da gewesen, weil wir hatten einen klaren Plan. Also wir wollten halt Urlaub machen, das Ganze ein bisschen miteinander verbinden. Und da wir die Westküste schon beim letzten Mal alles in Augenschein genommen hatten, da dachten wir, ja, dann gucken wir, ob wie weit wir nach Osten kommen. Und die Gartenroute hatten wir damals auch schon besichtigt. Also blieb uns eher so der Addo Elephants Park und dann noch ein etwas größerer Bogen um die Drangsberge rum. Traumhaft schön und somit habe ich Sabine, glaube ich, auch was bieten können, dass wir einen tollen Urlaub hatten, also 2 Wochen richtig tollen Urlaub. Wir haben sehr, sehr viel gesehen und es hat richtig Spaß gemacht. Ein bisschen ist das Fahrradfahren zu kurz gekommen, aber das ist trotzdem noch ganz gut so gelaufen, glaube ich.
Südafrika liegt bekanntlich auf der Südhalbkugel unserer Erde und man kommt da unten quasi nur mit dem Flugzeug hin, wenn man nicht unendlich viel Zeit hat. Ihr seid also alle geflogen. Was nimmt man für Gepäck mit? Was kommt da auf einen zu? Vor allen Dingen Stichwort der teuerste Koffer der Welt, Reini.
Ja, das Gepäck ist ja nun wirklich ein Problem, wenn man überlegt, wir brauchten noch Ersatzteile und 2 Räder, die wir mit hatten, plus Privatklamotten. Also dementsprechend hatten wir eigentlich geplant, mit jeder einen Koffer und 2 Radkoffern zu fahren. Also 3 Radkoffer, Entschuldigung. Jeder natürlich einen Radkoffer mit Rad und einen 3. Radkoffer, wo wir das Zubehör drin hatten. War vom Plan auch ganz gut, nur das war zu schwer. Also dieser Zusatzkoffer wog nachher, ich glaube, was hatten wir gesagt, 43 Kilo. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann melde ich einfach nochmal ein zusätzliches Gepäckstück an beim Flieger. Hab das auch getan, hab gedacht, okay, ich glaube, der Koffer kostete, ich meine, 100 Euro. Ging nicht anders, habe ich gesagt, machen wir so, ja. Und dann kam aber leider, als wir dann abfliegen wollten, wir haben nicht über Condor diesen Flieger gebucht, sondern über so eine Zusatzgesellschaft praktisch. Und die haben nicht so richtig kommuniziert miteinander und dann war unser ganzes Gepäck eigentlich gar nicht angemeldet. Und dann standen wir da am Flughafen, beziehungsweise das kann Nicole eigentlich besser erzählen, weil sie stand eigentlich da im ersten Moment am Flughafen und hat versucht, das zu regeln. Jetzt bist du dran, Nicole.
Ja, auf einmal hieß es, nee, sie haben nur einen Koffer eingebucht und ansonsten gar nichts. Das war dann abenteuerlich. Dann stellte sich raus, okay, 3 Beikoffer gehen. Stellen Sie die Beikoffer einfach da vorne hin, die werden nachher abgeholt. Das war so unser erstes Highlight, wo wir dann beschlossen hatten, nee, wir lassen die Fahrräder bestimmt nicht einfach hier stehen und gehen. Dann bin ich los und habe mir so einen Sicherheitsmenschen gesucht. Der hat dann jemanden vom Gepäckservice organisiert, der kam dann. Und dann habe ich gewartet, bis die Beikoffer weg waren. Dann haben wir unser restliches Gepäck aufgeben wollen. Wie gesagt, Reinis einer Koffer war eingebucht und die anderen nicht. Und dann hatten wir so eine nette Telefonnummer von einer Hotline. Da habe ich dann angerufen. Das war dann etwas schwierig, weil aufgrund der unterschiedlichen Sprachen doch eine recht große Barriere vorlag, sodass ich mich dann erstmal habe weiterverwinden lassen, bin dann letztendlich beim Sales Director gelandet, der mir aber dann auch irgendwann nur erklärte, er könnte keine Mail an Condor schreiben und bestätigen, dass wir das Gepäck schon bezahlt hätten. Wir müssten das Gepäck jetzt halt nochmal zahlen. Dann standen wir da, haben 3 Koffer nochmal nachbuchen müssen. Dann ist Condor aber aufgefallen, dass man eben halt nur pro Person einen Koffer haben darf, aber wir hatten ja 5 Koffer mittlerweile, keine 4. Und dann mussten wir den letzten Koffer pro Kilo bezahlen. Und das war dann echt teuer. Das war der goldene Koffer.
Das war der Spare Parts Koffer, ja?
Ja.
Okay.
Genau.
Wie haben wir uns das vorzustellen? War das ein ganz normaler Reisekoffer oder war das tatsächlich so eine Fahrradtasche?
Das war eine Transalptasche.
Ah, okay.
Die teuerste Transalptasche der Welt.
Genau.
Okay, gut. Aber es hat letzten Endes geklappt. Ihr habt alles runtergekriegt und habt die Teile, die Spare Parts, die ihr so eingepackt habt, auch brauchen müssen. Da sprechen wir vielleicht später nochmal drüber. Ralf, du bist ja bekanntermaßen ein praktischer Minimalist. Wie ist das bei dir gewesen mit dem Gepäck?
Ich hatte ganz großzügig gebucht. Also ich hatte für jeden Handgepäck und einen normalen Koffer plus zweimal Rad Hin- und Rückflug hatte ich gebucht. So, fahren zum Flughafen, dann war das erste Problem, wir finden das Parkhaus nicht. Wir haben das Parkhaus nicht. Wir sind auf dem Flughafen auf so einen Arbeiterabteil über Kamera reingelassen worden. Und da habe ich dieses Parkhaus gesucht, habe es nicht gefunden. Und das Ganze wurde dann schon alles ziemlich knapp mit unserem Flug. Dann habe ich gesagt, jetzt raus hier. Wir müssen nochmal irgendjemanden treffen, irgendjemanden fragen, wo wir hin müssen, dass wir Holiday West den Parkplatz finden. Ja, dann sind wir rausgefahren und dann war der Abzweig, wir hatten einen Abzweig verpasst, der war schlecht ausgeschildert und da hätten wir reinfahren müssen. So, dann haben wir das Auto abgegeben und dann zum Terminal. Alles ein bisschen Galopp. Alles zügig, ja, dann kamen wir da irgendwann ein bisschen schon in Schweiß geraten an und dann Fahrradkoffer aufgeben. Ja, sie haben nur für den Rückflug den Fahrradkoffer gebucht. Den können wir so nicht mitnehmen. Ja, ich habe doch hier Quittung, dass ich Fahrrad, nein, nur für den Rückflug. Okay, Fahrradkoffer extra bezahlen. Klasse. Dachte ich mir, hab mir dann gleich Sachen geben lassen, dass wen ich danach darauf ansprechen muss, dass ich mein Geld wieder zurückkriege. Das hat aber auch dann reibungslos geklappt. Ich habe dann da alles eingereicht, die Quittung von dem, was ich da bezahlt habe und habe das erklärt, dass ich alles gebucht habe. Ja, und haben sie mir dann auch dementsprechend wieder zurücküberwiesen. Und was ich sonst mitgenommen habe, hat eigentlich sonst ganz gut alles reingepasst. Wir hatten ja auch noch ein Zelt mitgenommen und so. Wir kamen aber ganz gut hin. Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Ersatzteile, Spare Parts mitgenommen. Ich habe da unten Bike Service gebucht in Südafrika. Somit habe ich mich beschränkt auf Schaltauge, Speichen und einen Mantel noch, den man mal eben umpacken kann, umziehen kann. Und dicht mich noch für den Notfall. Aber sonst ist eigentlich der Hinflug alles reibungslos, hat alles funktioniert. Und wir saßen im Flieger und haben das relativ gut überstanden. Der Flug dauert ja auch relativ lang. Man ist da 11 Stunden unterwegs, nonstop ist ganz gut, finde ich. Also viele machen das auch über Umwege, aber ich fand ganz nonstop ganz gut. Man kriegt noch ein Abendessen, schläft dann irgendwann ein und schwuppsiwupps kommt man an und wacht wieder auf. Und dadurch, dass es keine Zeitverschiebung, nur eine Stunde gibt, war das von Anfang an ist man fit quasi vor Ort und kann sein Leihauto holen und ab geht's. Ins Abenteuer.
Das klingt bei allen jetzt schon recht abenteuerlich, alleine die Anreise zu organisieren mit dem Gepäck. Aber ihr seid glücklicherweise alle gut angekommen. Die einen 2 Wochen vorher, Ralf und Sabine, und ihr anderen 4 habt eine Woche euch akklimatisieren können. Schon mal so ein bisschen ans Klima gewöhnen und ans Gelände. Ja, und dann ging irgendwann auch das Rennen als solches los mit einem Prolog und ich habe es live gesehen über die Übertragung, die wurde bei YouTube live übertragen und es gab da ein sehr interessantes und kameratechnisch gut eingefangenes Startprozedere. Reini, da kannst du was zu sagen.
Ja gut, ich meine, Ich verfolge die Cape Epic ja seit längerer Zeit schon. Ich glaube, jetzt seit 15 Jahren habe ich das immer im Blick und habe das natürlich immer gesehen. Also es gibt praktisch eine Startrampe. Es ist halt ein Einzel, also ein Prolog ist halt ein Team-Einzelzeitfahren sozusagen. Dann steht man da Team für Team auf der Startrampe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau die Abstände, ob das 30, ich meine, es waren 30 Sekunden oder eine Minute, das weiß ich nicht mehr. Und steht da und ist einfach geflasht. Also ich war total geflasht von diesem ganzen Jahr. Seit 15 Jahren will man da stehen, dann steht man da plötzlich. Also so ein richtiger Traum geht in Erfüllung. So war es bei mir zumindest. Ja, das war schon für mich oder für uns auch ein sehr emotionaler Moment. Hat man ja auch viel für getan. Also sich von der ganzen Vorbereitung allem. Und da kam schon so ein bisschen ein Tränchen raus und ja, war geil. Man steht da auf Rampe, der zählt runter, 5, 4, 3, 2, 1 und dann geht die Cape Epic für einen los. Also ein Hammer, kann ich nur von mir aus sagen. Das werde ich immer, also den Moment werde ich nicht vergessen. Der ist drin, der ist reingebrannt. Ganz klar.
Definitiv, ja. Also ganz bewegender Moment. Ganz klar, du kommst, wenn man sich vorstellt, wir haben eben drüber gesprochen, du bist eine Woche vorher da zum Akklimatisieren, erlebst schon viele tolle Sachen und mit jedem Tag, den man länger da ist, geht, wie gesagt, dieser Rampe irgendwo näher, dann steigst du die Nervosität, dann sind Reini und ich ja zwei Nächte vorher, auch ins Hotel gegangen, um quasi in die Cape Epic Bubble da einzutauchen und das steigert sich und steigert sich und ich war tatsächlich froh, als ich gesehen habe, dass die Rampe nicht allzu steil war, weil ich auch mal gedacht habe, hoffentlich fällst du da vor lauter Nervosität nicht runter. War ein riesiger Moment.
Ich habe es verfolgt. Leider habe ich euch nicht beim Start gesehen. Es wurden es wurde wirklich lange, lange, lange gefilmt und leider wart ihr nicht dabei. Ralf, wie war es für dich? Das war jetzt nicht dein erstes Mal, sondern du bist jetzt das dritte Mal, bist schon alter Hase jetzt beim Cape Epic dabei gewesen. Und ja, trotzdem, der Moment des Starts.
Bin immer noch nervös wie eh und je. Bei jedem Rennen, was ich fahre, ist die Nervosität noch da. Und gerade bei sowas wie Cape Epic, auf so einer Rampe stehend, vor allen Dingen, du hast ja auch noch einen Partner dabei. Man ist sich noch nicht hundertprozentig sicher, wie hart wird es für einen oder wie schafft man das alles? Kann man dem Partner genug entgegensetzen, sodass man wirklich, dass beide zufrieden sind und Spaß haben? Weil wir, René ist ein Franzose, wir können auch nicht so gut kommunizieren miteinander, weil er spricht kein Englisch und ich kein Französisch. Aber das klappt trotzdem alles ganz gut mit Händen und Füßen. Und da wir einen Tag vorher die Strecke einmal abgefahren sind, hatte ich schon Bedenken, Mensch, vielleicht war meine Vorbereitungsphase doch nicht lang genug, weil da hat er mich schon verdammt unter Druck gesetzt. Aber da kommt anscheinend bei mir, sobald der Startschuss erfolgt, da wird nochmal irgendwas freigesetzt, weil direkt Prolog, da konnte ich dann, muss ich eher auf René ab und zu mal ein bisschen warten, anstatt umgekehrt. Und somit hat sich das alles ausgeglichen und wir konnten gut starten und haben einen guten Prolog, glaube ich, auch hingelegt. Waren zufrieden, als wir die tolle Strecke da gefahren sind. Weil auch die war schon hoch, alles easy. Aber bergunter war so eine Passage, die schon bisschen technisch wurde, wo man ein bisschen aufpassen musste, weil man will ja nicht gleich am ersten Tag stürzen und sich das Rennen versauen durch sowas. Also ein bisschen vorsichtig sind wir dann in die Trails noch nicht 100% runtergefahren.
Der Prolog war deutlich kürzer als die folgenden Etappen. Also es sind insgesamt quasi 8 Tage, die im Rennen geschehen war. Der Prolog war quasi der Auftakt, um reinzukommen. Und dann gab es danach 7 ganze Etappen. Wie war das für euch da erstmals in Südafrika über die Trails zu heizen, Reini und Marc? Erstmals überhaupt wahrscheinlich unten in Südafrika, südlich des Äquators. Ja, wie können wir uns das vorstellen vom Klima her, von den Trails her, von der Umgebung? Gab es wilde Tiere zu sehen oder Giftschlangen oder irgendwie sowas?
Ja, mit wilde Tiere hatten wir zum Glück nicht, muss man sagen. Ne? Also ich habe in dem ein oder anderen Video nachher halt gesehen, dass schon mal Tiere Strecke gequert haben, aber da sind wir von verschont geblieben. Wir hatten mal irgendwann so einen Felgenbeißer, haben wir tatsächlich gesehen, aber da kommen wir gleich nochmal zu, glaube ich. Es war in den ersten Tagen ja enorm warm, bis hin zur vierten Etappe, da sind wir ja Richtung 40 Grad auch gegangen. Alles staubtrocken. Also das ja, kennt man hier aus dem Hochsommer im Prinzip. In den ersten Tagen waren wir in einem Bereich, also einschließlich des Prologs und dann später auch da in Tulbach, wo die ersten drei Etappen losgingen. Da war es von der Vegetation her nicht allzu bewaldet, sagen wir mal so. Das waren also viel flachere Sträucher und sehr gerölliges Terrain. Also da haben die uns teilweise Anstiege hochgejagt. Das waren Schieferplatten, die einem da unterm Rad wegliefen. Musste man sich ein bisschen eingrooven, aber es ist durch und durch einfach faszinierend gewesen.
Ja, ich fand auch die ersten Tage war es wirklich ein bisschen gerölliger. Nachher wurde es dann anders. Es war ein schöner Moment. Es ist einfach vom ersten Meter an bis zum letzten Meter war das ein tolles, ist das einfach ein tolles Bike-Gebiet. Also finde ich, egal wo man da jetzt gefahren ist, nachher, gut, wenn man jetzt mal Wellington Stellenbosch raus, noch mal wirklich hammermäßiger, weil es noch mehr Trails sind, aber auch da war es schon, das war schon unglaublich, wo wir da gefahren sind und richtig schön Radfahren da. Also kann ich nur jedem empfehlen, kann man einfach geil Radfahren. Und der Boden war da ein bisschen geralliger, ja, fand ich auch.
Nicole, was hast du von dem Ganzen mitgekriegt? Wie hast du das empfunden von außen, von der Seitenlinie? Was hast du überhaupt gemacht? Was war deine Aufgabe?
Also hauptsächlich war ich neidisch.
Mit Recht, mit Recht.
Ja. Total fasziniert. Und macht, wenn ihr mitfliegt, macht nicht den Fehler und nehmt kein Bike mit, kann ich nur sagen. Weil das war so das, was eigentlich so schade war. Wir haben dafür gesorgt, dass die Jungs morgens pünktlich am Start waren, haben nochmal Mut zugesprochen, das eine oder andere Equipment entgegengenommen, Fotos gemacht. Und dann haben wir uns meistens nochmal kurz zurück zu unserem Wohnwagen oder Wohnmobil begeben, haben kurz durchgeschnauft und sind dann mit Sabine gemeinsam zu den Spectator Points gefahren, um dann eben das Geschehen so mitzuerleben. Und da kann ich so rückblickend sagen, die Stimmung war an jedem Tag gigantisch. Es waren unheimlich viele Zuschauer da, Einheimische, wie eben auch Begleitpersonen, Menschen aus der ganzen Welt. Und es war überall immer ein Fest.
Das kann man auch von der Strecke bestätigen. Also so viele, es waren ja insgesamt 700 Kilometer ungefähr. So viele Menschen, die da an den Strecken standen, wenn wir durch Obstplantagen gefahren sind, dass da wirklich diese Erntehelfer oder das Personal, die da gearbeitet haben, die haben sich quasi eine Auszeit genommen, haben da am Streckenrand gestanden, haben angefeuert. Die hatten richtig Spaß. Und das macht sie irgendwie so auch den Spirit für mich von diesem Etappenrennen auch wirklich auch. Das habe ich so in Europa noch nicht erlebt. Klar, wenn man jetzt die Transalp als Beispiel nimmt, da fährt man auch durch Ortschaften durch, da stehen auch Menschen, die jubeln einem auch zu, das ist, da kommt auch so eine Begeisterung rüber. Ich hatte das Gefühl, dass es in Afrika insgesamt immer noch einen Tacken herzlicher war. Das war schon beeindruckend.
Das fand ich auch.
Vielleicht noch, was für uns als Begleitcrew sehr praktisch war, vor allem Cape Epic gibt es wirklich eine App, wo man eben auch die Fahrer live tracken konnte. Das heißt, wir hatten immer so eine grobe Ahnung, wo die Jungs gerade sind, wann wir sie wo erwarten können. Und dementsprechend waren wir auch dann meistens pünktlich im Ziel, außer Ralf war manchmal wieder vor uns da. Das ging wieder nicht anders. Der war einfach flotter. Das war halt auch nochmal so vom Support richtig gut. Ne? Du wusstest halt, wo die Jungs sind. Das war praktisch.
Also ich wollte gerade auch nochmal einschlagen, also zwei Sachen. Einmal mit den Zuschauern. Das wurde natürlich Richtung Stellenbosch nochmal mehr. Also da waren bei den Etappen Wahnsinn, was da für Zuschauer in den Straßen standen. Also da merkt man, das ist nochmal eine richtig andere Bike-Region. Aber vom Anfang an, wie Marc schon sagte, also überall, wo man durchgefahren ist, waren da Leute und haben gefeiert. Das wollte ich mal vorweg noch sagen. Und dann zu unserer Begleitcrew, also Nicole und Belinda und Sabine, die waren natürlich, also ein Traum, kann ich nicht anders sagen, was die für uns getan haben, wie die, ja, ich sag's jetzt mal so ein bisschen blöd, die Drecksarbeit ja praktisch für uns auch mitgemacht haben. Ob es jetzt vor dem Rennen war, nach dem Rennen oder auch während des Rennens, das war cool und war richtig klasse. Also für uns war das Gold wert. Ja.
Genau das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Das war wirklich, das trifft es auf den Kopf, Gold wert. Es ist schon anstrengend, es schlaucht, wenn man da biken geht und wenn man dann weiß, dass man, wenn man ins Ziel kommt oder auch vorher noch irgendwas ist, vorm Start halt, dass man immer jemanden quasi hinter sich hat, auf den man sich verlassen kann, wenn man noch irgendwas braucht. Traumhaft gut, ja.
Das kann ich komplett bestätigen, weil Sabine hat mich dermaßen gut unterstützt. Die hat meine Wasserflaschen gereinigt, die hat meine Wäsche abgeholt, die hat mir die Sachen morgens hingelegt, weil das Ganze hört sich zwar arrogant an, dass jemand braucht, der einem die Sachen hinlegt, aber je länger so ein Rennen dauert, von Tag zu Tag wird das immer schwieriger, irgendwas im Ablauf nacheinander zu machen, dass man wirklich nächsten Tag auch alles hat, weil das irgendwie kommt der Studian rein, dann tut man die Sachen dahin und man findet nichts mehr. Und Sabine hat mich da so dermaßen unterstützt, dass ich wirklich jeden Tag pünktlich ohne Stress zur Startaufstellung fahren konnte. Das ist wirklich sehr hilfreich und kann ich nur jedem empfehlen, so eine Person zu haben, auf die man sich verlassen kann.
Man kennt ja so ein bisschen die Bilder aus den Medien und auch von euch, die ihr uns geliefert habt, die man ganz nebenbei gesagt auch auf unserer Homepage, die Berichte kann man sich angucken. Wie ist denn die Unterbringung da überhaupt geregelt gewesen? Wie habt ihr euch untergebracht? Man kennt diese Zeltstädte mit den vielen kleinen bunten Iglo-Zelten, die da nebeneinander stehen. Habt ihr das in Anspruch genommen oder wart ihr anders untergebracht? Wie war das für euch, bei euch? Ralf, du bist ein alter Zelter.
Okay.
Kannst du mir vorstellen?
Ja, wir mit René hat man das so abgesprochen, weil die Zelte, die ich noch kannte, die waren sehr, sehr klein und die haben sie anscheinend aber nach dem letzten Jahr, wo das Wasser in die Zelte reingelaufen ist, doch mal ausgewechselt. Es sind jetzt in der Zeltstadt größere. Aber mit René zusammen haben wir uns den Luxus gegönnt. Wir haben die Luxury Tents gebucht gehabt, oder Luxury Tents. Und die waren schon sehr komfortabel. Da lag ein richtiges Bett da drin, also so ein Feldbett. Und man hat riesen, also für zwei Personen riesig viel Platz, aber wir hatten ja auch beide noch ein Luxury-Zelt, sodass Sabine bei mir im Zelt gut unterbringen konnte. Und ja, es gab überhaupt keine Probleme mit Suchen. Wenn Sabine sich drum gekümmert hat, war das dann so alles gegessen und perfekt war alles organisiert. Aber es war genug Platz da und das ist die Hauptsache.
Und Reini und Marc, ihr habt euch auch ein Zelt geteilt?
Nicht ganz. Also wir hatten die kleinen Zelte, also nicht die Luxusversion der Marc und meine Wenigkeit, also diese kleinen roten, die ihr alle kennt. Weil wir aber auch ein Wohnmobil hatten, beziehungsweise Nicole und Belinda hatten das Wohnmobil, haben uns natürlich aber auch mal reingelassen, also wir durften dann auch mal ins Wohnmobil, aber wir hatten dann es gab praktisch diese Zeltstätte und die Wohnmobilstätte, so muss man sich das vorstellen. Und bei diesen Wohnmobilstätten war jetzt nicht die Möglichkeit, diese großen Zelte, die jetzt Ralf hatte, dazu zu stellen, sondern wir konnten dann wirklich nur diese kleinen Zelte nehmen, was aber auch in völlig okay war, weil wir waren ja nur zum Schlafen drin und hatten ja sonst das Wohnmobil, ne? Also das war cool und wir standen wirklich immer zwischen Ghost Factory Racing, die Damen-Team, und auf der anderen Seite stand dann als Beispiel Specialized-Team und gegenüber stand dann das Ridley-Team mit, also die waren immer so um uns zu, oder Kendall mit Fumic, also wir haben das alles dann immer live so mitgekriegt, wie die da, was die so machen, wobei die, also die Mechaniker und die, das Betreuer-Team immer da war und die Fahrer, keine Ahnung, das Ghost-Team war da, aber die anderen haben, glaube ich, dann in Hotels geschlafen, da war dann immer nur das Betreuer-Team. Das war aber, fand ich total interessant, wie die sich so vorbereiten, was die so machen, was die für einen Aufwand da betreiben. Das konnten wir dadurch live miterleben.
Jo. Sind die nahbar oder schotten die sich ab?
Alle nahbar, ja, komplett. Also wir haben mit Fumic geredet, wir haben mit allen mal geredet. Ja, die sind total nahbar. Das war jetzt kein Problem. Also konntest so hin und mal kurz auch ein Foto machen mit dem, den du da so kanntest. Ne? Also das war alles kein Problem. Also die Fahrer, wie gesagt, hast du seltenst gesehen, weil die glauben, die, da kommen wir nachher nochmal zu, ich sag mal Magen- und Darmproblem, das wird ja noch ein Thema werden, und die haben sich praktisch, glaube ich, praktisch in ihrer eigenen Blase immer bewegt. Die haben halt versucht, wenig Kontakt zu haben. Aber das ganze Team drum zu war eigentlich immer offen und konntest die ansprechen, Karl Platt auch oder wie die heißen, konntest alle ansprechen. Kein Problem.
Hört sich richtig gut an. Und Nicole, du warst mit Belinda im klimatisierten Wohnmobil.
Ja, und das war sehr luxuriös. Wir hatten unseren Babobus, genau.
Ihr wart die Babos, das ist schön.
Wir waren die Babos, genau. das war ziemlich großräumig. Jeder hatte sein eigenes Bett mit Küchenzeile. Also wir hätten die Möglichkeiten gehabt, da noch zu kochen, noch was zu verpflegen, weil wir im Vorfeld halt nicht so sicher waren, ist die Versorgung seitens des Cape Epics ausreichend oder kochen wir zu? Haben dementsprechend auch schon eingekauft gehabt, und dann stellte sich aber im Nachhinein raus, das brauchten wir alles gar nicht, weil die Versorgung war dann doch gigantisch gut. So gut, dass Belinda und ich noch nicht mal für uns kochen mussten. Außer Kaffee, den gab es natürlich immer wieder.
Was gab es da so in den Verpflegungszelten, was wurde da angeboten, was man so kennt, oder so typisch südafrikanische Spezialitäten, oder wie haben wir uns das vorzustellen?
Wenn wir nach dem Rennen ins Ziel gekommen sind, haben wir im Prinzip so Fahrradcomputer und diesen SOS-Transponder vom Rad abgenommen, und dann wurde uns das Rad im Prinzip schon abgenommen, dann ging das erstmal zum Bikewash. Und dann ging das im Prinzip los mit Wasser oder Cola. Und in dem ersten Zelt, wo man dann quasi wirklich auch durchgeleitet wurde, kalte oder warme Lappen, je nach Witterung. Ja, dann im Prinzip ein Buffet. Die hatten immer eingeschweißt dann zweierlei warme Gerichte, Wraps, Salate gab es und Nachtisch, Riegel, Nüsse, also wirklich voll versorgt. Und dann stand halt für alle Teilnehmer, in jedem Race Village hatten die ein riesengroßes Festzelt, würde man bei uns sagen, ne, was man so von, wirklich vom Münchner Oktoberfest auch kennt, so ein riesengroßes Zelt aufgebaut mit Bierzeltgarnituren drin. Das nicht so klassisch wie bei uns, sondern wirklich schön auch mit Hussen drüber und dekorierten Tischen. Und morgens gab es quasi Buffet, da konnte man sich die Klassiker holen. Da gab es alles, was man sich halt hier, was man auch aus Europa kennt. Ne, verschiedene Eier angefangen, Brot und Kartoffeln gab es, ne, weil sollte ja dann auch irgendwo hochkalorisch sein. Porridge, Nüsse, das volle Programm. Und abends gab es auch immer im Buffet-Charakter drei unterschiedliche Mahlzeiten gab es und Nachtisch. Es gab nichts, was es nicht gab im Prinzip.
Okay, also man musste den Magen da jetzt nicht besonders an andere Geschmäcker oder besondere Speisen gewöhnen, sondern das war schon europäisch geprägt und lecker.
Wir fanden es lecker, glaube ich, ne? Entschuldigung, Reini, ja, erzähl.
Genau, es war total lecker, ausreichend, also es war ohne Ende Essen da für alle Beteiligten. Du konntest so häufig zugreifen, wie du wolltest, das war super organisiert, kann man nicht anders sagen. Also da hat jeder was bekommen und das dauerte auch nicht lang.
Sehr gut. Es gab Nachtisch. Ja. Ne, Rein? Nachtisch gab es auch. Malwe-Pudding. So einen wirklich landestypischen Nachtisch gab es. Der war gut.
Okay. So viel zu den Dingen drumherum. Lasst uns mal in die erste Etappe oder in die Etappen konkret einsteigen. Erste Etappe war, glaube ich, gleich ein ziemliches Brett. Es war ziemlich heiß, das habe ich, glaube ich, mitbekommen. Und Ralf ist wie immer um den Sieg gefahren. Marc und Reini haben sich, glaube ich, auch gut positioniert insgesamt erstmal. Aber es ist nicht alles glatt gelaufen. Schon auf der ersten Etappe, Reini.
Ich muss jetzt ganz kurz überlegen, was da war. Die erste Etappe war, glaube ich, Felge war zweite Etappe, Marc, oder war das die erste? Ich muss jetzt gerade überlegen.
Nee, Felge war drei, oder?
Nee, jetzt weiß ich es. Also die erste Etappe, ja, irgendwie hat sich auf der Reise, also im Koffer mein Schaltwerk, ich weiß nicht, die Schraube hinten hatte irgendwie einen weg und die Schaltung passte nicht hundertprozentig. Musste ich mich dann nach dem Rennen ja irgendwie drum kümmern. Ich hatte ja nicht so wie Ralf so einen Bike-Service. Hatte zum Glück ein zweites Schaltwerk mit und hatte da eine Schraube drin, die konnte ich dann tauschen. Also so fing das bei der Etappe an. Habe ich zum Schluss aber erst gemerkt. Also war jetzt nichts Wildes. Was dann passiert ist, das war, glaube ich, dann auf der Etappe, ist, dass ich mein Garmin verloren habe auf dem letzten Trail. So fing die erste oder hörte die erste Etappe an. Es war ein super Trail, hat voll Spaß gemacht, ging praktisch ins Ziel runter, waren sauschnell und dann war auf einmal weg. Habe jeden Tag nachgefragt im Büro, also es gibt so ein Race-Büro, ob das jemand gefunden hat. Hat sich niemand gemeldet. Nach der Cape Epic hat jemand damit was hochgeladen bei Strava. Also es hat jemand gefunden, hat sich aber nicht gemeldet. So.
Der war noch mit deinem Strava-Profil quasi verbunden und dann.
Genau. Okay. Ja, dann habe ich eine Fahrt, hat irgendjemand da was hochgeladen, da habe ich wohl gesehen. Ja. Naja, ist egal, ist passiert. Nicole hatte zum Glück auch einen Garmin mit, dann konnte ich mir den von ihr leihen und konnte dann meine Sachen weiter aufzeichnen. Ne? Ja. Und das Schaltwerk hat dann auch vernünftig funktioniert. Und die Etappe war schon cool. Also wir waren, glaube ich, schnell unterwegs, hatte ich das Gefühl. Ich weiß jetzt keine Platzierung, aber Marc hat Vollgas gegeben an dem Tag und ich habe versucht, irgendwie hinten am Rad zu bleiben. So. Ja, so lief der Tag für mich.
Da lief es noch gut, ja, gebe ich dir recht. Nein, also Platzierung wüsste ich jetzt auch tatsächlich nicht. Also wir haben ja auch gesagt, wir müssen mal wirklich auch gucken, was da auf uns zukommt. Wir nehmen das an. Wir waren ja nicht auf eine Platzierung aus oder so, aber es lief wirklich gut, ja.
Ralf, bei dir und bei René lief es am ersten Tag nicht ganz so optimal. René wurde hinterher medizinisch versorgt. Was war da los?
René hatte Magenprobleme. Er hatte richtig Magenschmerzen unterwegs. Und ja, es ist eigentlich schade, wenn der Körper durch sowas dann geschwächt wird. Ich weiß ja, was René sonst so drauf hat. Aber da kam dann nicht allzu viel. Man konnte ihm das Leiden auch ansehen. Er versucht dann ja immer das Beste zu geben, aber so viel kam nicht so, dass ich ihn dann unterstützt habe, indem ich ihn halt ab und zu mal geschoben habe, wo es ging. Auf den Trails nicht immer möglich, wenn sie zu eng sind, dann geht das einfach nicht. Da kann man höchstens noch die Trikottasche anbieten. Aber da, wo es ging, wo die Fahrbahn breit genug war, bin ich daneben gefahren und konnte ihn unterstützen. Aber René ging es wirklich sehr schlecht. Er hat dann ja auch nach der ersten Etappe dann Infusionen gekriegt, damit er überhaupt noch weiterfahren konnte. Aber Hut ab, dass er so einen Ehrgeiz dann auch hat, wenn es einem sehr schlecht geht, dass er dann auch weiter durchbeißt.
Das heißt, die medizinische Versorgung hatte da schon einen Standard, den wir kennen, und war entsprechend gut ausgerüstet in Südafrika.
Die haben ein großes Zelt gehabt, wo sie die Fahrer versorgen konnten. Da waren auch mehrere Ärzte gleichzeitig da. Also man musste nicht lange stehen, man musste nur seine Daten angeben und dann wurde man auch sofort behandelt. Also das ist sehr, sehr gut organisiert.
Lag es an der Hitze oder hat er Magen-Darm-Probleme gehabt? Was hatte er?
Ja, Magen-Darm, hauptsächlich Magenschmerzen, lag, glaube ich, nicht so an der Hitze die ersten Tage. So schlimm waren die erste Etappe definitiv nicht, dass die zu heiß war oder sowas. Wir hatten uns ja auch schon vorher, da war ja eher da, waren an Temperaturen gewöhnt, dass es warm werden kann, aber da war es wirklich wieder Magen-Darm. Das Übliche, was sehr viele Fahrer doch immer wieder erwischt.
Er war nicht der Einzige. Marc, du kannst da auch mitreden?
Ja, mich hat es dann im Prinzip endgültig auf Etappe 4 erwischt. Ich habe das auf Etappe 3, muss ich im Nachhinein sagen, da habe ich im Nachhinein halt gemerkt, jedes Gel, was ich da zu mir genommen habe, irgendwie grummelt es so ein bisschen im Magen, aber wie gesagt, keine Bedeutung beigemessen, einfach weitergemacht. Am Morgen der vierten Etappe, da war es dann für mich vorbei. Ich bin mit Reini noch losgefahren, habe nach 5 Minuten aber aufgeben müssen, weil für mich waren diese Schmerzen einfach unerträglich, hatte Magenkrämpfe und es ging überhaupt nicht und da bin ich an dem Tag halt auch ausgestiegen und Reini ist dann, ich musste ihn schweren Herzens ziehen lassen, sagen wir mal so, weil es war ja auch die Königsetappe, die an dem Tag auch verkürzt wurde, weil Temperaturen über 40 Grad gemeldet waren, aber da habe ich mir leider, leider, leider den Cliffhanger habe ich mir durchgehen lassen müssen.
Ihr seid ja keine Einzelfälle gewesen, sondern wenn man das so ein bisschen verfolgt hat, selbst die Profis haben alle Jahre wieder und auch in diesem Jahr mächtig Magen-Darm-Probleme da. Ich meine, gehört zu haben, dass Reini, du auch, aber erst zum Glück im Nachgang da Probleme gekriegt hast und Nicole und Belinda auch als Begleit-Support-Crew. Die einzige, die so einigermaßen verschont geblieben ist, ist, glaube ich, Sabine gewesen. Berichtigt mich, wenn ich was Falsches sage. Warum passiert das? Woran hat es gelegen? Kann man das nachvollziehen? Kann man sich schützen?
Also ich glaube, dass, man muss sich das vorstellen, das ist im Grunde genommen ist es ja ein Zeltlager mit 2000 Personen, die da durch die Gegend reisen. Also circa, ich sage jetzt mal 1400 Fahrer plus Betreuer plus Personal, was da rumläuft, das sind circa 2000 Personen. Und ja, alle sind dann in einem Zelt, essen da oder in zwei Zelten, nee, ein Zelt. Dann sind Toiletten da. Natürlich nicht für jeder, hat ja nicht seine eigene, ne? Wäre ja schön, aber die muss man sich ja nur mal teilen. Und da fängt, glaube ich, das Problem dann irgendwo an. Und ja, mich hat es nachher voll erwischt, also nach dem Rennen, wirklich Tag 1 nach dem Rennen, dann lag ich praktisch, ja, mehr oder weniger, flach lag ich nicht, aber es ging nicht mehr viel. Ralf hat es während der letzten Etappe ja erwischt, kann dann einer mal erzählen. Ich vermute, das liegt an diesem großen Zeltlager, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen.
Ich denke also auch, dass es dieses, das Zeltlager ist am Ende des Tages die Ursache. Und man muss auf der anderen Seite halt auch sehen, dass die vom Veranstalterseite schon ein Maximum irgendwo tun. Also es steht am Eingang von den Zelten stehen, an jedem Eingang steht Personal mit Desinfektionsmitteln und man bekommt Desinfektionsmittel auf die Hände, um sich die Hände zu desinfizieren. Ja, es stehen auch Dixie-Klos, die wir halt auch von Veranstaltungen hier bei uns halt kennen, ganz klassisch, stehen sehr viele. Die werden aber nach jedem Toilettengang auch gereinigt. Also man versucht da schon, gewisse Hygienestandards auch hochzuhalten, aber am Ende des Tages, wie du auch eben schon sagtest, die Racer, man hört es alle Jahre wieder irgendwo, dass es einen größeren Pool Leute trifft. Es hängt mit dieser großen Zeltstadt irgendwo zusammen.
Also ihr meint, es hat tatsächlich was mit der, ja, ich sag mal, Hygiene im Allgemeinen zu tun, gar nicht so sehr mit den Speisen, die vielleicht, ja, ich sage jetzt mal, verkeimt oder irgendwie unverträglich waren oder nicht durchgegart oder irgendwas in der Art, sondern tatsächlich eher, oder Wasser, was Trinkwasser in den Flaschen oder so, ich weiß es nicht, ich war nicht vor Ort.
Da gibt es eine Regel, wenn du in Länder fährst, wo die Hygiene nicht ganz so hoch ist wie bei uns gewohnt, dann gibt es eigentlich die Regel, peel it, cook it oder forget it. Wenn man sich daran halten würde, dann wäre schon das Essen quasi auf der safen Seite. Bei mir war es halt so, dass ich dass mich am letzten, also vorletzten Abend erwischt hatte und ich hatte dann von anderen gehört, die auch diesen Nachtisch gegessen hatten und die Probleme bekommen haben. Mein Bruder, der mich auch besucht hatte, hatte den auch gegessen, nur Sabine nicht. Und die hat es nicht gekriegt. Und auch nachher bei der Siegerehrung Leute gesprochen, die auch dieses Problem hatten und auch diesen Nachtisch gegessen hatten. Ich will das jetzt nicht safe sagen, das war so, aber ich könnte es mir doch vorstellen, dass da, ja, dass man wirklich diese Regel, peel it, cook it oder forget it, dann die beste Regel ist, um solchen Effekten aus dem Weg zu gehen.
Okay.
Klar, Hände waschen ist so und so immer angesagt, auch mit dem richtigen Wasser. Und ja, ein bisschen selber darauf achten, dass man sich nicht irgendwo anfasst, weil Toilette wird gereinigt, ja, aber werden auch die Griffe und sowas dementsprechend gereinigt, weil das sind die Keimträger. Das kann man alles nicht ausschließen, wo man sich wegholt.
Ja, also man kann sich letzten Endes wahrscheinlich nicht wirklich verschützen. Es ist halt schade für den Einzelnen, insbesondere für dich, Marc, weil du das Rennen offiziell nicht beenden konntest. Du konntest zwar dann am nächsten Tag wieder einsteigen mit Reini zusammen, aber du stehst leider nicht in der Finisher-Liste. Und ja, das ist eher, na, ich will es jetzt nicht.
Das hängt einem nach, ganz ehrlich. Nach, also ne? Das macht's. Ja, natürlich. Also das tut auch weh. Auf jeden Fall. Das war während des Rennens tatsächlich nicht so, auch nach Zieleinlauf nicht, als ich so im Flieger saß. Ne, wir haben ja nach dem Cap Epics immer noch eine Woche geblieben. Und ja, im Prinzip auf dem Heimflug. Da macht es Klick quasi. Nee, also wenn man das Ganze dann nochmal Revue passieren lässt, da musste ich dann schon mal schlucken, ja. Ist traurig.
Okay.
Das war schon ein harter Moment. Also der Tag, als Marc auf einmal neben mir, also man konnte ja merken, dass bei ihm nicht viel ging, aber das war ja, ich habe gedacht, komm, irgendwie musst du den Kerl jetzt ins Ziel bringen. So, das war ja das Ziel an dem Tag, ja. Mehr war klar, mehr ging da nicht. Und nach 10 Minuten konnte man schon merken, da war einfach nichts zu holen. Also es ging nicht und dann war das halt die vernünftige Entscheidung, klar, für ihn, das dann abzubrechen. Ne? War natürlich schade, weil es, ja, oder was heißt schade, es war die Königsetappe, wenn das jetzt vielleicht der Prolog gewesen wäre oder eine kleinere Etappe, vielleicht hätte man es dann hingekriegt, aber diese Königsetappe bei 40 Grad, das muss man sich vorstellen, das kommt ja noch hinzu, kann man das, ja, ging das dann.
Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Gedanke, der da immer im Hinterkopf war. Ne? Also ich habe mich morgens bei kühleren Temperaturen schon richtig räudig gefühlt und wissend, dass man dann noch, wie viel waren es, knapp 80 Kilometer mit 2.500 Höhenmetern, glaube ich. Ja, bei Temperaturen bis an die oder über 40 Grad, dann wusste ich auch nicht, was wird der Körper am Ende des Tages machen und deswegen war das sicherlich auch so ein Aspekt, der dann gesagt hat, komm, hau in den Sack.
Und man muss natürlich sagen, wenn man jetzt den Tag mal ein paar Revue passieren lässt, da waren natürlich echt ein paar Highlights drin. Ne? Also ich glaube, da war der längste Trail drin, der ganzen Cape Epic. Also erstmal war der Cliffhanger drin, den kennt ja jeder wahrscheinlich mittlerweile vom Video. Die Auffahrt da hoch war der Hammer. Und dann nach dem Cliffhanger kam erst das Beste, das war ein Trail, der war 17 Kilometer, ich will jetzt aber nicht lügen, vielleicht waren es 15 oder keine Ahnung, aber der war ewig lang. Du wolltest nachher einfach keinen Trail mehr fahren, so lang war der. Das war so ein schöner, ja, so schön, das hat so viel Spaß gemacht. Und das ist natürlich dann schade, dass man das dann nicht zusammenfahren konnte. Ne? Aber ja, so ist es halt gekommen. Das ist Cape Epic.
Das ist ein schöner Aufhänger. Ja. Cliffhanger ist ein schöner Aufhänger. Die Trails da haben alle, oder viele Trails haben da Namen. Cliffhanger ist jetzt nur ein Beispiel. Und die sind da alle gebaut oder viele sind gebaut, so Trailpark ähnlich. Und da seid ihr drauf gefahren. Und es sind eindrückliche Bilder entstanden, die auch ich gesehen habe. Und ja, das hat euch einen Riesenspaß gemacht. Jetzt die Frage, die sich mir stellt, wer fährt denn auf diesen Trails da vor Ort, wenn jetzt nicht Cape Epic ist?
Also laut unserer Auskunft sind das zum größten Teil, nicht alles, aber zum größten Teil offiziell ist das ein offizielles Trailnetz, was man fahren kann, bis auf ein paar Ausnahmen über irgendwelche Weingüter mit ihren, also man ist häufig mal durch so ein Weingut gefahren, das ist, glaube ich, dann wohl meistens nicht erlaubt, so wie wir das verstanden haben, aber das häufig, das um Stellenbosch zumindest, das ist ein offizielles Trailnetz. Es gibt viele Leute, Bike Guides, mit denen du dann da auch fahren kannst. Das kann dann jeder nutzen und die sind top gepflegt und top gebaut, teilweise Natur, teilweise gebaut und das dann verbunden und dadurch ist ein riesen Trailnetz entstanden. So ist meine Auskunft. Vielleicht weiß dann andere noch mehr, aber so habe ich das verstanden.
Fahren da, ihr habt es eben schon gesagt, dass der Radsport, der Mountainbikesport da unten in Südafrika eine große Akzeptanz genießt und zahlreiche Zuschauer, Einheimische auch an den Strecken stehen und euch angefeuert haben und begeistert sind. Fahren die selbst auch auf den Trails? Wisst ihr das?
Also wer da jetzt genau fährt, wissen wir nicht. Also ich nicht.
Ja.
Nee, das wüsste ich jetzt auch nicht, aber...
Also ich kann mir schon vorstellen, dass da eventuell Leute auch nur deswegen dahin fliegen in die Weingütern und sich dann Guide mieten, um die tollen Trails zu fahren. Weil das spricht sich ja auch rum. Also das könnte ich mir vorstellen. Und die Einheimischen sind natürlich auch froh. Ist ja nicht so bei uns. Hier kannst du einfach in den Wald fahren und du findest schon einen Trail. Und da sind die zum großen Teil angelegt. Und dann die ganze Bike-Community in Südafrika, die fahren wollen, die, kann ich mir vorstellen, fahren in so ein Weingut, mieten sich einen Guide und lassen sich die Strecken auch zeigen und führen. Und ich glaube schon, dass da, ist nicht so wie bei uns, dass du einfach in den Wald fährst und du findest Trails. Das ist, die sind alle angelegt und ich meine auch, dass die viele nicht so frei öffentlich sind zu fahren. Weil die liegen, diese Weingüter sind ja riesengroß und irgendwer will ja auch davon profitieren. Die sind ja auch nicht gerade günstig, diese Trails anzulegen. Wenn man diesen Cliffhanger sieht, da sind die Serpentinen sind betoniert, weil sonst, das ist ja so steil, da wärst du, glaube ich, sonst kaum runtergekommen, wenn da nur so ein Naturtrail irgendwo entstanden wäre. Und die sind schon toll angelegt. Ich glaube, das werden die sich dann auch so ein bisschen bezahlen lassen, weil die Pflege kostet ja auch viel Arbeit. Aber genau weiß ich das natürlich auch nicht.
Ja, Nicole, du hattest noch einen Einwand.
Genau. Ja, ja, eine Ergänzung. Belinda und ich waren ja viel per Pedis unterwegs und ich ja dann auch schon mal joggenderweise und haben an vielen verschiedenen Orten Trails gesehen, wo so Schilder mit QR-Codes waren, wo man sich eben anmelden konnte und man musste es quasi bezahlen, dass man diese Trails nutzt mit dem Bike. Das ist wohl so eine Plattform. Also so finanzieren die das, nutzbar für jeden. Und in Stellenbosch haben wir mit einer Besitzerin von einem Fahrradladen gesprochen, die eben sagte, unheimlich viele Studenten nutzen diese Trailnetze, fahren halt viel Mountainbike und der Tourismus ist eben da gerade sehr groß. Auch aus umliegenden Dörfern, Städten und auch Ländern kommen die Menschen wirklich rein zum Mountainbiken dorthin.
Ich möchte da mal so einen kleinen Bogen schlagen. Ihr wart ja nun bei allem Abenteuer und in dieser Bubble Cape Epic, in der ihr euch aufgehalten habt und eine super Zeit gehabt habt, gibt es ja auch die andere Seite in Südafrika. Ich sage jetzt mal so, diese gesellschaftliche Ungleichheit, die da ja nach wie vor herrscht zwischen farbigen Menschen und weißen Menschen, die ja dann auch diejenigen sind, die den Grund besitzen, wo diese Trails sich drauf befinden, in diesen Weingütern. Habt ihr da etwas von mitbekommen zwischen dieser Ungleichheit im Rahmen eures Urlaubes im Vorfeld oder auch während des Cape Epics? Hat euch das beschäftigt oder ist man da so abgeschottet, dass man das so nicht mitbekommt? Beziehungsweise, ja, das Thema ist ja nicht neu und es ist auch, wird auch nicht unter vorgehaltener Hand behandelt, sondern habt ihr euch da vorher mit beschäftigt? Dass ihr da in ein Land fahrt, wo die Standards des Miteinanders einfach anders sind, als es hier bei uns in Deutschland und in Europa ist.
Das war im Vorfeld schon bewusst, auf jeden Fall. Da war auch die Frage für mich persönlich, wie sich das ausprägt, auswirkt, wie offensichtlich das ist. Und da kann ich jetzt so im Nachhinein nur sagen, das ist ganz schnell offensichtlich, dass diese, was du gerade als Ungleichheiten bezeichnet hast, das spiegelt sich im Alltäglichen wieder, wenn du in der Stadt unterwegs bist. Das spiegelt sich auch im Race Village wieder. Man muss aber auf der anderen Seite ganz klar sagen, das ist für die Menschen da vor Ort in Ordnung. Das ist deren Lebensstil, soweit ich das jetzt nach diesen 3 Wochen, die wir da gewesen sind, wirklich beurteilen kann. Und die sind überwiegend mit den Positionen, wo sie sich in der Gesellschaft befinden, wirklich zufrieden. Denn das ist ein Eindruck, den ich aus diesem Land mitgenommen habe. Die Menschen sind so herzlich, freundlich und wirklich auch zufrieden. Da können wir Europäer uns eine riesige, riesige Scheibe von abschneiden.
Ralf, du bist ja auf deinen Reisen, du bist schon überall auf der Welt gewesen, du hast auch schon eine Weltreise gemacht und du bist auch durch ganz andere Staaten schon gereist und hast Erlebnisse gehabt, über die wir auch an anderer Stelle vielleicht irgendwann nochmal berichten können. Wie ist das für dich gewesen da unten?
Also ich war ja auch ein paar Mal jetzt schon da und ich merke, dass es immer schlimmer wird. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander und wo das führt, wissen wir nicht, aber mittlerweile bei meinen ersten Teilnahmen war es so, da waren es die Farbigen, die Dunkelhäutigen, die betteln irgendwo, saßen jetzt nicht bei dem Epic-Event, sondern wenn du Richtung Kapstadt kommst, da schlafen sie dann unter Plastikplanen und wissen nicht, wie sie den Tag überleben sollen. Aber mittlerweile ist diese Schere wirklich so groß, dass es auch Weiße an der Straße, an der Kreuzung stehen, Schilder in der Hand haben und um Essen betteln. Steht dann drauf, sie haben Hunger, bitte gebt mir was. Das ist schon sehr, sehr erschreckend. Also da werde ich vom Kopf her manchmal nicht mit fertig. Wir haben zwar unsere Lebensmittel verschenkt, aber was für ein Luxus wir leben. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Essen da in diesen Festessen da weggeschmissen wird. Aber das ist sehr, sehr erschreckend, wenn Leute zum Beispiel, was wir gesehen haben, wenn jemand ein Eis wegschmeißt, weil es kristallisiert war und die dann in dieser Mülltonne so lange suchen, bis sie dieses Eis da rauskriegen, das ist schon schwierig, sowas zu verkraften und zu sehen. Und ich denke immer, also mein Gedanke ist, die Welt wird mit so vielen Menschen einfach nicht fertig. Diese Überbevölkerung, das wird noch viele andere Länder treffen. Auch bei uns geht die Schere immer weiter auseinander. Es ist alles erschreckend. Also da muss noch viel passieren, dass wir da wieder die richtige Richtung einschlagen und solche Probleme beheben und hoffentlich allen so weit ein Leben ermöglichen könnten, dass sie nicht Hunger leiden müssen oder jeden Tag drum kämpfen, dass sie irgendwas zwischen die Zähne kriegen. Das ist schon sehr erschreckend. Und, ja. Kap Epic ist ein tolles Rennen. Ich würde auch nochmal hinfahren. Aber damit klarzukommen, ist schon schwierig.
Reini, du wolltest was sagen?
Ja, also es geht mir da, also man, das ist ein zweischneidiges Schwert, das sehe ich genauso, wenn man durch Kapstadt geht und da tatsächlich ein Ferraris-Tor steht mit, wo da standen glaube ich 10 Ferraris drin, ein paar Meter weiter ein riesen Apple-Store, noch ein paar Meter weiter ein riesen Einkaufszentrum, sowas Großes habe ich noch nicht gesehen und du fährst dann 2 Minuten weiter oder 3 Minuten weiter und dann siehst du die Slums, wo, ja, jeder kennt sie ja von den Bildern, wo dann ja, genau der Gegensatz ist. Und das fand ich schon hart. Aber andersrum sehe ich das so wie Marc. Ich muss wirklich sagen, ich habe selten so viel Herzlichkeit gesehen, so viel zufriedene Menschen. Natürlich jetzt nicht in den Slums. Das ist ganz klar, da waren wir eigentlich nicht. Vielleicht kann Nicole noch sagen, die waren da mal ganz kurz aus Versehen. Aber wir waren, also die Menschen, die wir gesehen haben, die waren einfach herzlich und zufrieden. Das kann ich auch nur so bestätigen. Und die waren zufrieden. Das war sehr schön zu sehen. Also das fand ich auch richtig gut.
Also da kann ich auch noch mal was zu sagen, weil das ist weltweit so, dass gerade in den Ländern, wo sie gar nicht so viel haben, dass die Herzlichkeit viel größer ist, als wo die Leute mit Ellbogen um ihr Reich kämpfen. Also die haben stellenweise nichts, aber das Nichts, das teilen sie sofort mit dir. Wenn ich an eine Mongolei denke, wo ich mal war, da warst du so willkommen, obwohl die nicht viel haben, die sind auch froh, dass sie genug zu essen haben, aber das teilen sie sofort mit dir und dann bist du eher auf der Seite, was kann ich ihnen jetzt den Kindern wenigstens noch irgendwas schenken oder sowas, aber das ist meistens so, dass der Reichtum die Menschen auch ein bisschen verdirbt, also jeder passt dann auf, ja, dass sie ja nichts klauen, aber da in den Ländern, die haben nicht viel, aber das teilen sie sofort mit dir und sind so freudig, dass du die da besuchst und das ist schon klasse. Also diese Herzlichkeit, das ist wirklich beeindruckend und da müssen Deutschland sich wirklich mehrere Scheiben von abschneiden.
Danke, Ralf. Nicole, wie war das für dich? Ihr seid einmal ja abgebogen und habt nicht den Weg gefunden, den ihr eigentlich finden wolltet und seid dann in so einem Township gewesen. Erzähl mal.
Ja, also man sollte nicht mit Google Maps routen in Südafrika. Davon rate ich dringend ab. Man sollte lieber ein Navi nutzen, denn wir waren tatsächlich auf dem Weg von der Station, wo wir das Wohnmobil abgeholt haben, bis zum ersten Race Village irgendwie falsch abgebogen und waren mitten im Township. Und da haben Belinda und ich wirklich Angst gehabt. Jetzt rückblickend muss ich sagen, die größte Angst hatten wir eigentlich aufgrund unserer Vorstellung, was passieren könnte. Es ist zu keiner Zeit jemand auf uns zugekommen oder hat sich jetzt uns in den Weg gestellt. Aber es war doch sehr beklemmend. Es waren hunderte Menschen auf den Straßen. Rechts und links liegt der Müll. Die Kinder spielen in dem Müll. Viele, viele Menschen, alle gucken natürlich und keiner wusste so, was passiert jetzt. Und da haben wir wirklich Angst gehabt, weil eben auf einmal auch Menschen auf der Straße standen und wir nicht so zügig fahren konnten. Das war schon bedrückend, sich vorzustellen, da zu leben, kein Strom, kein fließend Wasser, keine Mülltonnen, kein Müllsystem, kein Ökosystem. Das ist schon erschreckend. Das hat was mit mir gemacht, das muss ich schon sagen.
Ich glaube, das ist auch genau das, was wir tun können. Wir dürfen die Augen da nicht vor verschließen, aber wir können von hier oben, wo wir uns befinden, in Mitteleuropa, da erstmal vorrangig nichts dran ändern, also wir jetzt hier. Aber ich glaube, wenn man da unten Urlaub macht oder beim Kip Epic teilnimmt, dann sollte man sich im Vorfeld damit beschäftigen und einfach mit den Menschen umgehen und
T-Racer, lass mich da vielleicht kurz noch einhaken.
Ja, bitte.
Ein Beispiel dazu. Wir haben auch einen Rennteilnehmer kennengelernt, beziehungsweise Nicole hatte den kennengelernt. Das war ein Arzt aus der Schweiz, der schon seit 25 Jahren in Südafrika lebt. Mit dem haben wir uns auch so ein bisschen unterhalten und der sagte halt auch, Regierungsteile sind korrupt. Es herrscht Korruption in diesem Land. Das versucht aus dem Inneren heraus aber niemand zu ändern. Also können wir das von außen auch nicht ändern. Die Menschen, die da leben, haben sich, die akzeptieren das, die haben sich damit engagiert. Also sollten wir auch tunlichst die Finger davon lassen, um da irgendwie zu intervenieren. Und dann sagte er halt nochmal, er lebt seit 25 Jahren da und man kann da gut mit diesen Menschen leben.
Man darf eben nicht vergessen, die Apartheid hat erst 1994, glaube ich, da ein Ende gefunden. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, ist ja noch nach 30 Jahre hat da schon eine Entwicklung stattgefunden. Und wir wissen alle, Demokratie braucht ihre Zeit. Auch wenn das für uns Europäer vielleicht schwer nachvollziehbar ist.
Aber gerade dann muss man doch auch was sagen. Also man kann ja nicht einfach alles schlucken. Also ich glaube schon, dass sowas immer angesprochen werden muss. Weil sonst ändert sich die Korruption, die hört ja nicht von alleine auf. Die muss sicherlich von außen auch angeschubst werden und zumindest erwähnt werden und kann nicht einfach geschluckt werden.
Ich glaube, indem wir uns bewusst darüber sind, dass wenn wir dort Urlaub verbringen, dass es dort andere Strukturen und andere Verhältnisse gibt, als es hier bei uns der Fall ist und wir das sehen und wahrnehmen und versuchen, vor Ort mit den Menschen umzugehen und ja, im weitesten Sinne da auch ein Stück weit etwas zu tun, indem man vielleicht Trinkgeld gibt oder, wie du sagst, Ralf, seine Nahrungsmittel weitergibt, dann haben wir schon etwas getan. Mehr können wir, glaube ich, von unserer Warte aus nicht machen. Das muss, wie Marc es gerade schon gesagt hat, wahrscheinlich eher von innen kommen und das braucht Zeit. Und ich glaube, indem wir jetzt darüber kurz miteinander gesprochen haben, darüber diskutiert haben und ja, uns ausgetauscht haben, haben wir schon mehr getan als manch anderer vielleicht. Weiß ich nicht, ist jetzt gerade ein bisschen schwer für mich in Wort zu fassen, aber ich würde gerne auch wieder zurückkehren zu dem eigentlichen Ausgangspunkt, wo wir uns befinden. Und sonst, wir können sicherlich noch ewig weiter diskutieren über die politischen Verhältnisse in Südafrika, aber wir sind vorrangig ja da gewesen oder ihr seid da gewesen und wir wollen darüber berichten, wie ihr dort ja, Mountainbike gefahren seid. Ist jetzt ein harter Cut, aber bei Reini, Pleiten, Pech und Pannen.
ja, gut. Ich meine Pleiten, noch, Pech und Pannen, ja.
Da waren noch ein paar Dinge, die auf den Etappen passiert sind.
Ja, genau. Also das war, ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht genau, welche Etappen das jetzt wo waren. Das war die Etappe 3, meine ich. Es war im Grunde genommen eigentlich, wenn ich so im Nachhinein überlege, gab es 2 oder 3 Trails, die etwas mit Geröll waren. Also es war halt die ersten drei Tage. Und auf den längsten, härtesten Kurzverschluss hatte ich halt einen Durchschlag. Und dann hat es halt auch die Felge zerhauen. Hatte ich halt einen Riss in der Felge. Erst merkt man es ja nicht, haben wir versucht, einen Plug reinzumachen und Luft drauf und weiter geht's. Ging natürlich nicht, weil dann das Felgenband alles mit kaputt war. Ja, wir waren echt schnell, fand ich, zu dem Zeitpunkt, haben uns dann natürlich alle wieder überholt, haben wir einen Schlauch reingezogen. Es waren noch 10 Kilometer bis zum Ziel und dann nach 5 Kilometer war der Schlauch natürlich auch so langsam durch. Zum Glück hatte ich noch eine Kartusche und habe immer ein bisschen Luft reingepumpt. Und habe dann alles gegeben, was da war. Und dann sind wir haben wir uns ins Ziel gerettet. Hat uns circa eine halbe Stunde gekostet, würde ich sagen. Ja, das war noch, ja, es war doof, aber ja, man kennt das ja, man riecht sich tierisch auf. Aber im Ganzen, wenn man das im Ganzen so sieht, ist so eine halbe Stunde am Ende des Tages beim Etappenrennen ja nicht viel und hätte, glaube ich, nicht mal einen Platz gekostet. Ja, also von daher ärgert man sich, aber man muss einfach ruhig bleiben und weitermachen. Ja.
Du hattest ein Reservelaufrad dabei in dem Spare-Parts-Koffer oder wie hast du das geregelt?
Genau, ja, wir hatten, also Marc und ich hatten ein Laufrad dabei, ein Ersatzlaufrad für uns beide. Und das, da wir hatten jetzt zwei verschiedene Kassetten, das war noch das Problem. Ich habe die alte Eagle, Marc die neue Transmission, aber dann war ein netter Amerikaner da, der als Schrauber bei mitgenommen wurde von zwei, also vom Team, also ein junges Team und der Vater waren unterwegs und die hatten den als Schrauber eingestellt für die ganze Cape Epic. Das war übrigens kein Einzelfall, das gab es ganz häufig. Und der hat mir dann geholfen und hat das dann schnell umgeschraubt, die Kassette, und hat mir sogar noch meinen Reifen wieder draufgezogen und Milch reingemacht, sodass ich dann am nächsten Tag einen Top, ja, was heißt Top, einen Laufrad hatte, was dann am fünften Tag auch nochmal Ärger gemacht hat, wo dann die Lager nämlich kaputt waren. Ja, also bin ich zu einem, das war ganz lustig, zu einem dieser, da sind so zwei oder drei Reparaturstände hingegangen, die waren natürlich alle voll bis oben hin, aber das Coole war, an dem einen war der Schrauber von der Vermietung, wo Belinda und Nicole sich die Bikes da gemietet hatten, in, Nicole, wie hieß die Stadt, ich vergesse den Namen immer. Genau, Simonstown, sorry. Der Schrauber, der Besitzer hat gesagt, wenn ihr Probleme habt bei der Cape Epic, geht zu dem Schrauber, der schraubt da. Ja, und der hat mich dann wiedererkannt und hat mir die Lager gewechselt an dem Laufrad, weil die waren alle so voll, das hätte sonst keiner gemacht. Ne? Die ganzen, die waren bis nachts immer am Schrauben da. So klein war dann die Welt und dann hatte ich das Problem auch gelöst. Und dann hatte ich noch einmal, die haben ja die Bikes transportiert zweimal. Die mit mehreren Bullis oder LKWs. Da haben sie mir noch eine Schraube rundgedreht vom Lenker. Das musste ich dann auch noch reparieren. Da habe ich mir noch meinen Schuh zerstört an irgendeinem Stein. Da war dann die Sohle los. Puh, also ich hatte eigentlich jeden Tag irgendwie, wo ich mich noch drum kümmern musste, obwohl man nachher einfach sich gar nicht mehr kümmern will und kann, weil man einfach so kaputt ist und einfach nur noch essen, schlafen, Fahrrad fahren will. Kennt ihr ja alle von der Bike Transalp auch. Das waren so Baustellen, die mich echt so ein bisschen immer beschäftigt haben und ja, so ein bisschen im Schwung gehalten haben. Aber es hat alles geklappt. Irgendwo gab es immer eine Lösung. Irgendwo gab es immer nette Menschen, die einem geholfen haben. Und ja, ich bin dann ja doch durchgekommen. Ne? Also von daher alles gut. Jetzt ist es lustig im Nachhinein. Klar.
Am Ende war alles gut, ja.
Das ist spannend. Ne? Man berichtet jetzt so locker flockig darüber. Während des Epics war die Stimmung eine andere. So unmittelbar nach den Pleiten, Pech und Pannen.
Ich kann es absolut nachvollziehen, weil ich bin ja immer der Pechvogel bei der Transalp, der ernsthaft irgendwelche Malessen hat, technischer Art. Von daher rein ich Chapeau. Aber es gibt immer eine Lösung und man darf nicht aufgeben. Genau.
Marc, so sehe ich es auch.
Genau, wie war's? Marc, du bist technisch gut durchgekommen, ne? Oder?
Ich bin ganz sanft durchgeglitten, ja. Es ist nichts passiert. Und was hätte ich auch machen sollen? Also wenn jetzt ich mir noch ein Hinterrad zerlegt hätte, ja. Ein Vorderrad hätten wir noch gehabt.
Ach so, okay. Und bei Ralf war auch alles tutti?
Bei mir war eigentlich alles gut. Das Einzige, was mich so ein bisschen genervt hatte, dass ich auf der letzten Etappe, wo es mir so und so schon nicht so gut ging, dass meine Mechaniker mir mal meinten, sie müssten mir 3 Bar drauf pumpen, obwohl man eigentlich 1,5 vorne und 1,7 hinten angegeben hatte. Das war dann doch ein bisschen
also merkwürdig. Darf ich kurz mal einhaken bei der letzten Etappe, weil wir waren direkt hinter Ralf. An einigen Stellen bei der Etappe, dass der Ralf das Ding gefahren hat, so wie der aussah, also da ziehe ich mal erstmal ganz kräftig meinen Hut vor. Ob das jetzt so da vernünftig war, sei mal dahingestellt, aber der war direkt einmal an einer Stelle vor mir, dann ist er auf einmal links vom Rad gefallen, ist da wieder aufgestanden, ist rechts vom Rad gefallen, ist wieder aufgestanden, ist weitergefahren. So, der war so blass und so fertig, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wie der das ins Ziel geschafft hat, Chapeau. Wirklich Chapeau.
Ich glaube, ab und zu muss man den Kopf einfach ausschalten, weil ja, ich hatte halt wirklich das Problem mit diesem Magen-Darm und die ganze Nacht auf dem Pott verbracht und dann Viertelstunde vorm Rennen das letzte Mal auf Toilette gewesen nichts gegessen, weil ja, das wäre so und so wieder rausgekommen in kürzester Zeit. Nicht nur Wasser getrunken. Dann nimmst du noch eine Rolle Toilettenpapier mit, steckst die ins Trikot und fährst los. Und das ging auch 50 Kilometer gut, aber dann waren einfach alle Reserven aufgebraucht. Und ja, ich sehe mich ja Gott sei Dank nicht selber. Und ich denke, jetzt will es auch ins Ziel. Ja, unser Problem war dann eigentlich noch, wir hatten das Loch zu den Namibiern, was über eine halbe Stunde war, hatten wir am Vortag hatten wir aufgeholt und es fehlten uns noch 15 Sekunden. Und die mussten wir dann einfach noch zufahren. Also wir wussten auch nicht, wo die sich jetzt befunden haben im Rennen. Also musste man immer noch weiterfahren und möglichst schnell noch weiterfahren. Aber zum Schluss ging es mir doch ziemlich schlecht, weil die Tage vorher konnte ich René unterstützen und den letzten Tag, da musste er, glaube ich, auch schon ein paar Mal auf mich warten. Aber zumindest war es dann kein großer Unterschied mehr, obwohl ich der Schwächere war dann. Und ich bin wirklich einfach an vielen Stellen, die man ganz normal fahren konnte, einfach umgekippt. Aber es ging gut. Wir haben die 15 Sekunden zugefahren.
Ralf, da gibt es ein Foto von der, ich weiß nicht, ob es die Etappe davor ist, aber da sieht man, hinten in deiner Trikottasche sind neben den Powergels, da steckt auch noch was anderes drin. Das sieht aus, als ob da eine Zahnpastatube drin steckt. Und naja, wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast dir die Zahnpastatube so reingeknallt wie ein Powergel, dann wundert mich nicht, dass du am nächsten Tag Magen-Darm-Probleme hast. Was hat es damit auf sich? Warum steckt da eine Zahnpastatube in deinem Trikot?
Also, die Zahnpastatube kennen wir ja alle vom Dieter Baumann. Der hat ja damals behauptet, sein Doping wäre ihm über Zahnpasta abgereicht worden. Darum habe ich mal die Zahnpasta eingepackt. Und dann im Rennen habe ich aber gedacht, als ich sie hinten aus dem Trikot gezogen habe, nee, die nimmst du jetzt doch nicht. Weil es wirklich Zahnpasta auch drin ist. Wie die da reingekommen ist, weiß ich nicht so genau. Da muss mein Supporter, glaube ich, mir einen Streich gespielt haben. Oder ich habe mir, nachdem ich Sabine die Sachen zurechtgelegt hat, die Zahnpastatube da reingesteckt. Zumindest habe ich die dann doch über den Parcours geschleppt und habe sie dann erst abends wieder benutzen können oder gebraucht.
Okay, also der Fehler ist, du hast es bemerkt und deine Magen-Darm-Probleme rührten da nicht her, ja?
Nein, nein.
Okay.
Zahnpasta schmeckt nicht so gut.
Ja, okay. Die Strecke an sich, die hatte ja so ein paar Highlights auch und wenn man das am Fernsehen verfolgt hat, ja, dann wie fährt man über eine Brücke, die aus leeren Wasserkanistern besteht? So sah es jedenfalls aus. Eine sogenannte Floating Bridge. Was hat es damit auf sich? Marc, ich glaube, das war dein Part.
Wie meinst du das jetzt? Ja, ich kannte diese Brücke ja schon aus den letzten Jahren, weil die haben immer irgendwo über einen See gespannt und gehörte auch zu meinem Mindset für dieses Jahr. Hoffentlich muss ich da nicht drüber fahren, weil irgendwie, die waren Meter breit. Am Ende des Tages war das auch ein großes Problem, aber irgendwie so in meinem Kopf war was drin, hoffentlich fällst du da nicht oder fährst du nicht daneben. Was halt ganz cool war, als wir uns dann auf die erste Etappe vorbereitet haben, war ich total überrascht, als Reini auch sagte, oh nein, das muss ich aber auch nicht haben. Weil ich wirklich gedacht habe, ich wäre der einzige Hempel, der da so ein bisschen Respekt vor hatte. Aber so ein alter Mountainbike-Hase wie Reini hat mich gewundert. Aber auf der anderen Seite war ich dann auch total glücklich, dass ich nicht der Einzige da so Kopfkino hatte. Ja, wie gesagt, ist eine schwimmende Brücke, die wird dann über einen kleinen Teich, über einen See gelegt, ich schätze mal so, korrigiert mich, wenn ich mich irre, 100 Meter wird sie sein, ein bisschen in Kurven gelegt, fährt man drüber, fühlt sich erstmal spooky an, aber ist am Ende des Tages ist auch eine ebene Strecke, ne?
Ist da mal jemand reingefallen? Habt ihr was mitgekriegt?
Ja, wir haben es gesehen.
Echt?
Und da habe ich gelernt, Fahrräder schwimmen. Und jetzt habe ich schon mal weniger Angst vor Floating Bridge. Der Fahrer ist tatsächlich gefahren. Das Vorderrad ist rechts runtergerutscht, das ganze Rad in den See, er hinterher. Und dann war das Rad aber auch schon wieder oben und schwamm an der Oberfläche. Und dann waren direkt auch Supporter da, die waren da mit so kleinen Kajaks unterwegs, sind zu ihm hin, haben ihm und dem Rad wieder auf die Bridge geholfen und er musste den Rest weiterfahren.
Krokodile waren da nicht drin, ne? Gibt es da überhaupt
Habe ich keine
welche?
gesehen. Nicht zu sehen.
Okay.
Nilpferde.
Ja, die sind gefährlich. Das sind mitunter die
Ja.
gefährlichsten Tiere, ne?
Aber da gab es ja noch was.
Bitte.
Der Tunnel.
Ja.
Den Tunnel kannte ich schon aus dem Vorjahr, aber der war für mich damals schon total grenzwertig. Und ja, das ist für mich Horror gewesen, weil ich weiß, du siehst nicht. Du weißt gar nicht, wie das gehen soll, aber irgendwie braucht man nur treten. Man kommt an der anderen Seite wieder raus. Aber man sieht deinen Vordermann auch nicht. Also der darf auch nicht zu langsam sein. Oder du selber nicht zu langsam, damit dein Hintermann dir hinten nicht drauf fährt. Aber du siehst nur ganz hinten am Ende ein helles Licht und da musst du hin. Aber durch diese Runde, weil der Tunnel ist total kreisrund, du wirst immer in die untere Spur wieder automatisch reingeleitet und es geht. Aber man, ich habe da echt mega Respekt vor, da durchzufahren. Also freiwillig würde ich das nicht machen. Das geht im Rennen, ja, aber freiwillig sowas machen? Nee. Ganz komisch. Ganz komisches Gefühl, da durchzufahren.
Auf welcher Etappe war das und was hat es mit dem Tunnel auf sich? Was hat der verbunden?
Ich glaube, das geht nur unter eine Straße drunter durch, so dass du durch diesen Tunnel durch oder ja, einen Entwässerungskanal unter der Straße durch und der ist auch nicht so groß. Lass den 2 Meter im Durchmesser sein, wenn es hochkommt. Und dann musst du, obwohl ich musste den Kopf sogar einziehen, ist sogar weniger als 2 Meter. Und dann dieses Kreisrunde ist ganz komisch.
Okay, das ist komplett an mir vorbeigegangen. Da habe ich überhaupt keine Bilder zu im Kopf. Wie war das für euch anderen?
Ja, war schon spooky, war auch lang. Also du hast am anderen da hinten ja nur praktisch so ein bisschen Licht gesehen, wo du halt hin musst. Und dann, ja, das war das Einzige. Und das stimmt schon, wenn du da mit vielen Leuten drin warst, ja. Und einer macht einen Fehler, dann liegen halt alle da, ne? Also musst schon hoffen, dass die alle Radfahren können und immer nach vorne gucken, ein bisschen Licht am Ende des Tunnels sehen und dann da durch. Ich weiß nicht mehr, wie lang der war, aber das war, also, keine Ahnung. War ein kleines Stückchen. Also es waren jetzt keine 10 Meter, ne? Das war schon länger.
Okay. Ist das die Stelle, wo Marc so ein bisschen die Nerven verloren hat in Sachen Völkerverständigung, oder ist das Marc noch eine andere Situation gewesen?
Das
Da
weiß ich
fange
nicht,
ich
was du
kurz an,
meinst.
Marc. Also, ich meine, wir kennen alle Marc als Schweizer Diplomat, so nenne ich ihn jetzt mal. Also eigentlich immer nett, zuvorkommt und lässt sich eigentlich nicht aus der Ruhe bringen. Und auf einmal fährt er hinter mir und schreit sich da an mit so einem, ich weiß, war das nicht, ich weiß, lass mich lügen, Spanier, Italiener. Du, also da fielen die härtesten Worte, ich will gar nicht
Naja,
widerbrüchlich. Und dann, ich dachte bei Marc, was ist denn da los? Kenne ich ja gar nicht.
es war ein Italiener. Und ich erzähle das mal, wie das gewesen ist. Die sind da auf einer relativ breiten Straße bergan gefahren, zu dritt, und er fuhr vor und palaverte da mit Händen und Füßen, hat er irgendwas erzählt. Und als ich eine Lücke geboten habe, bin ich vorbeigefahren, und in dem Moment fährt er mir vors Rad und fängt dann an, irgendwas von Idiota zu erzählen und so Geschichten, und dann habe ich ihm geantwortet. So war das.
Okay, also
Ja.
völlig unspektakulär.
Total.
Völlig unspektakulär,
Also
war nur komisch von Marc, deswegen total nicht.
im Vergleich zu diesem Tunnel, um da mal kurz drauf zurückzukommen, total langweilig. Nein, jetzt mal im Ernst, dieser Tunnel, der war bestimmt auch 100 Meter lang, und es ist
Ja,
nicht
würde ich auch
übertrieben, der
sagen.
war stockfinster, da sahst du gar nichts. Also das war schon auch ein Erlebnis, ja.
Bevor wir ja dann jetzt so langsam ja, zur Siegerehrung und zu den Formalitäten kommen, wie das da so abgelaufen ist. Die Frage an euch, nach dem Ganzen, was ihr da erlebt habt in Südafrika im Vorfeld und während des Rennens und danach, mit mit allem Drum und Dran über die Themen, über die wir gerade schon gesprochen haben. Würdet ihr das wieder machen und was würdet ihr einem Novizen, der das vielleicht in Erwägung zieht, mal zu machen, erstmals, was würdet ihr ihm mit auf den Weg geben? Reini.
Puh. Also es ist eine gute Frage, ob ich es wieder machen würde. Also ich würde es jetzt nächstes Jahr nicht machen. Das wäre mir wirklich zu nah. Dafür war das zu viel. Also für mich zumindest. Zu viel an Input und auch alles, was ich da so erlebt habe. Aber ich könnte mir vorstellen, das auf jeden Fall nochmal zu machen. Das ist das Erste, ganz klar. Also ich bin auch die letzten 10 Kilometer Richtung Ziel, ich glaube Marc auch, haben wir mehr oder weniger geheult, weil das, ja, das war so emotional und da standen so viele Zuschauer, das glaubt man gar nicht, wie viele Zuschauer da noch waren und die uns da noch angefeuert haben. Das waren richtig Emotionen nochmal und ja, was würde ich einem Novizen raten? So viel kann ich nicht raten, weil ich ja auch erst einmal da gefahren bin. Ich weiß nicht, einerseits ist das Lager top, dieses Zeltlager, weil man einfach viel mitbekommt. Andersrum haben wir andere kennengelernt, die haben Hotels genommen, also haben sich dann immer da rausbringen lassen ins Hotel. Ist mit Sicherheit für Magen und Darm, schätze ich, der bessere Weg, aber andersrum hätten wir auch nicht, fehlen mir viele Eindrücke fehlen, die ich eigentlich haben wollte. Von daher kann ich da nicht mal einen Ratschlag geben. Ja, Hygiene, noch mehr desinfizieren, noch mehr, ich glaube, man muss vorher sich noch mehr drum kümmern, also Mittel nehmen, ja, dass der Magen und sich alles schon mal irgendwie noch geschützter ist, das würde ich auf jeden Fall raten. Nachtische würde ich anscheinend jetzt auch nicht mehr essen.
Auf gar keinen Fall.
Ja, die würde ich Nicole alle geben. also nicht, weil ich weiß, dass sie schlecht sind, weil ich weiß, dass sie so gerne den Nachtisch mag. Ja, nur mal so. Also da würde ich ein bisschen mehr drauf achten. Mehr kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also so viel, da fehlt mir selber noch die Erfahrung.
Ralf, du bist ja schon Wiederholungstäter. Hast du noch Entwicklungspotenzial in dir, was du verändern würdest beim nächsten Mal, wenn du es nochmal in Erwägung ziehen würdest? Und was rätst du einem Neueinsteiger Kip Epic?
Die Tipps habe ich, glaube ich, vorher schon mal genannt. Also eine Woche Akklimatisierung ist, glaube ich, fast Pflicht, weil mein einer Partner, der kam 2 Tage vorher und den hat es auch gleich Magen-Darm erwischt gehabt und ja, dann nicht akklimatisiert, aus dem Kalten ins Warme bis Heiße. Das ist alles grenzwertig, also man setzt sich ja nicht vor den Kamin und fährt dann Fahrrad. Habe ich hier stellenweise wirklich gemacht, aber es ist doch nicht die Akklimatisierung, wenn du in so eine trockene, heiße Luft kommst. Also man muss sich da schon ein bisschen akklimatisieren vor Ort.
Lass mich noch mal kurz einhaken, Ralf. Ich habe davon gehört. Das wollen wir aber unseren Zuschauern auch nicht vorenthalten. Du hast im Wohnzimmer deinen Kamin volle Pulle angeheizt, hast deine Rolle geholt und hast dann bei 35 Grad vorm Feuer des Kamines trainiert. Ist das richtig?
Das ist total richtig. Aber voll geil. Es hat aber auch 2 Gründe. Es hatte eigentlich nicht den Grund der Akklimatisierung, sondern weil ich den Raum, wo ich sonst immer trainiere, überhaupt nicht heize und es draußen so kalt war. Und du kriegst dann diese Gebläseluft an die Brust geblasen, dann fällst du nachher als Eiszapfen vom Fahrrad. Da kannst du gar nicht so schnell treten, dass der richtig warm wird. Und dann habe ich doch entschieden, ja, hier oben in der Stube, wo der Kamin läuft, da mal zu trainieren. Aber ein bisschen auch im Hintergrund Akklimatisierung.
Okay, die andere Frage, die ich eingangs gestellt habe, die formuliere ich nochmal um, weil ich glaube, bei dir ist es nicht eine Frage, ob du es nochmal machen wirst, sondern wann wirst du es nochmal machen?
Wenn mir einer den Startplatz für nächstes Jahr geben würde oder mir die Möglichkeit ermöglichen würde, weil ich habe jetzt keinen Startplatz bekommen und ich würde sofort wieder machen.
Okay.
Das ist so ein Erlebnis, ja, das kann ich, glaube ich, jedes Jahr, wenn ich da so drüber nachdenke. Das einzige Problem ist, ich habe jetzt schon viele Teile von Südafrika gesehen. Ich war mittlerweile 4-mal da. Ich glaube, jetzt müsste ich doch noch ein bisschen das Umfeld erkunden. Also Namibia, Botswana, Sambia. Aber das trotzdem, ich würde immer gerne wieder hin. Also Afrika ist schon ein tolles Land.
Wir gehen weiter in der Reihe. Nicole, wann stehst du da an der Startlinie?
Wenn ich mal groß bin. Man darf sich nicht vormachen, dass man da einfach hinfährt, weil man sonst Marathon fährt oder weil man zum Beispiel mal die Bike Transalp gefahren ist, dass man das schafft. Also ich habe viele Teilnehmer gesehen, die aufgrund von körperlicher, weiß ich nicht, die waren nicht so gut körperlich trainiert aufgestellt, dass sie die 7 Tage durchziehen konnten. Also es sind viele, viele Fahrer ausgefallen, nicht nur wegen Magen-Darm. Von daher weiß ich nicht, aber ich würde direkt nächstes Jahr als Crew wieder mitfliegen. Da wäre ich dabei.
Marc, nutzt das aus.
die Vorbereitung, speziell auf Vorbereitung jetzt durch den Winter, das ist schon ein Brett. Da halte ich es auch ein bisschen mit Reini. Da sage ich auch, also es wäre mir nächstes Jahr auch zu früh. Dieses Ganze drumherum, so wie wir es letztendlich auch gemacht haben, eine Woche vorher da sein, dann auch mal wirklich 2 Tage vorher ins Hotel gehen, dass man da im Prinzip schon in diese Cape Epic Bubble da mit eintaucht, dann das Rennen macht. Ich weiß nicht, also Ralf ist mit dem Zelten sehr zufrieden. Ich weiß nicht, ich fand das, so wie wir es gemacht haben, mit dem Wohnmobil, dann zwar auch in Zelten übernachtet, fand ich persönlich eine Spur besser. Ich würde es, glaube ich, jederzeit wieder so machen. Wir haben dieses Flair jetzt einmal aufgesaugt, haben das mitbekommen und bringt mich jetzt zu dem Punkt, wo ich dann auch wieder bei Reini bin. Ich glaube, beim nächsten Mal würde ich dann auch eher im Hotel übernachten. Einfach, um auf Nummer sicher zu gehen, da diese Magen-Darm-Geschichte da vielleicht doch, beziehungsweise es nicht zu bekommen. Und jetzt habe ich es im Prinzip schon vorweggenommen. Ich würde es tatsächlich gerne nochmal machen. Nicht nächstes Jahr, aber ich glaube, ich muss da nochmal hin, weil ich fand es einfach faszinierend und super. War traumhaft. Ich bin Cape Epic-Fan.
Darf ich auch nochmal kurz einhaken? Also ich wollte auch noch was zu der Vorbereitung sagen. Das ist Pflicht. Also man muss nicht glauben, man kann da mit ein bisschen Training hinfahren. Das kann ich nur jedem Newbie empfehlen. Also das macht keinen Spaß. Also wir haben Leute ja auch getroffen, kennengelernt, die mit wenig Vorbereitung das Ding gefahren sind. Die sitzen da fast 10 Stunden auf dem Rad, sind da gerade immer am Zeitlimit gewesen. Der Tag ist so kurz dann, da kann ich nur jeden vom abraten. Und das, was finde ich noch wichtig ist, man muss schon ein bisschen Hitze ertragen können, weil diese es waren 3 Tage, die waren wirklich grenzwertig warm. Wenn man da Probleme mit hat, dann ist man draußen. Ne? Also das würde ich jedem nochmal ans Herz legen, da ein bisschen drauf zu achten. Ansonsten los, ab an den Start, geil. Beste Trails, bin noch nie solche Strecken gefahren, kann ich nur sagen, also das war ein Traum. Wenn ich nochmal auf die Welt komme, möchte ich in Stellenbosch auf die Welt kommen.
Oh, das ist doch mal eine Aussage.
Ja.
Gut. Ganz zum Schluss folgt die Siegerehrung. Ralf, an dieser Stelle nochmal ganz förmlich und herzlich von mir Glückwünsche. Du hast nicht ganz den Sieg davongetragen, aber Berti Bucher und sein Partner aus der Schweiz, die waren, glaube ich, nicht zu knacken dieses Jahr. Aber ihr habt euch auf der letzten Etappe von Platz 3 noch auf Platz 2 bei den Senior Grandmasters oder bei den Grand Senior Meister, oder ich weiß, wie die Klasse heißt, bei den alten Säcken jedenfalls, vorgekämpft. Dazu ganz großen Respekt, gerade weil es dir ja auch so schlecht gegangen ist. Und du standst auf dem Podium, aber so ganz einfach, sich da drauf zu bewegen, wie du das kanntest, das war, glaube ich, nicht der Fall. Erzähl mal, was gab es da zu beachten?
Ja, dass wir dieses Podium überhaupt erreichen, war erstmal schon mal ganz das Ziel und ganz hervorragend. Also und UCI kann, glaube ich, richtig gut Siegerehrung. Auch wenn sie alles vorschreiben, wie man da drauf geht, wie man auszusehen hat, dass man sich die Gesichter wischt, dass man die Arme sauber hat, dass die Schuhe sauber sind. Das ist schon ganz speziell. Und dann muss man noch die richtige Reihenfolge einhalten, wie man dann zu dem Podium hingeht. Dann wird man genau aufgestellt und zu dem Podium geführt. Und wenn man dann da oben steht, Hammer. Man kriegt gesagt, wann man den Korken knallen lassen kann, damit dann auch die Presse die genialen Fotos machen kann, wenn der Shampoos durch die Luft fliegt und die Konkurrenten abgespritzt werden. Einfach genial. Also Gefühle tauchen da auf. Ich hatte Gott sei Dank das Glück jetzt schon ein paar Mal mit UCI und Siegerehrung. Das ist immer wieder ein tolles Gefühl. Auch wenn man so das vergleicht mit unseren Rennen, die wir hier haben, ist das, man geht hin, man kriegt Glückwunsch, man kriegt Pokal oder sonst was, eine Kleinigkeit. Aber es ist ganz anders. Das ist, ich kann es nicht in Worte fassen, aber es ist ein einmaliges Erlebnis. Da läuft einem wirklich eiskalt den Rücken runter. Und die Tränen wollen dann auch noch kommen.
Du kannst stolz drauf sein, auf die Leistung, die du da erbracht hast und natürlich die anderen beiden, selbstverständlich auch, da in Südafrika unter diesen Bedingungen der Hitze und dann ist es ja auch ein bisschen kälter geworden und den anspruchsvollen Strecken und was dazugehört, dass ihr da erfolgreich teilgenommen habt, dass ihr ja dann am Ende doch auch alle gesund wieder zurückgekommen seid und ja ein großes Abenteuer erlebt habt. Ich bedanke mich bei euch, dass ich hier bei diesem Interview dabei sein durfte und ihr mir diese Geschichten erzählt habt, die dann auch in die soziale Öffentlichkeit nach draußen getragen werden. Nicole, schön, dass du dabei warst, dass du unsere Jungs mit Belinda und mit Sabine, schöne Grüße an dieser Stelle an die beiden, die jetzt nicht dabei sind, dass ihr die so supportet habt, dass ihr dabei gewesen seid und ich glaube auch für dich und die anderen beiden Damen. Das war ein großes Erlebnis und wir könnten jetzt mit Sicherheit noch Stunden weitererzählen, aber wir haben unsere Zeitschranke schon zu über 100% gerissen heute und ich denke, es hat sich aber auch gelohnt, dass wir bis hierhin durchgezogen haben und ja, diese einmalige Geschichte aus 2024 Cape Epic erzählen konnten. Ja, ich bedanke mich bei euch. Es hat Spaß gemacht. Ich würde es jederzeit wieder machen. Lieber Zuhörer draußen, gebt uns ein Like und wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und wenn ihr Anregungen habt, was wir für Themen behandeln sollen, schreibt uns. Wir versuchen darauf einzugehen und ja, ich garantiere euch, wir hören uns wieder. Macht's gut und bis bald.
Ciao, ciao, bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.